In den Sommerwochen gehen wir hier im Wissensmagazin Impuls immer wieder auf Forschungsreise, sprechen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Expeditionen und Exkursionen, darüber, was sie dabei erleben, mit welchen Herausforderungen sie es zu tun bekommen und natürlich auch, was sie dabei erforschen. Heute führt uns die Forschungsreise einerseits in die Höhe, in die Südtiroler Alpen, genauer in die Dolomiten, auf fast 3000 Meter Höhe. Gleichzeitig geht es auch in die Tiefe, unter die Erde. Wir besuchen nämlich die wohl älteste bekannte Höhle in den Alpen mit dem Geologen und Höhlenforscher Professor Christoph Spötl von der Uni Innsbruck. Herr Spötl, grüße Sie.
Grüß Gott, oder sollte ich sagen, besser Glück tief, der Höhlenforscher
Gruß. Ah, Glück, das ist Glück tief. Das wäre nämlich tatsächlich eine Frage gewesen, ob es da einen speziellen Gruß gibt.
Wir lehnen uns traditionell an die Bergleute, also an die Knappen an, die ja Glück auf als Gruß verwenden. Und Höhlenforscher, zumindest im deutschsprachigen Bereich, begrüßen sich mitunter mit Glück tief.
Ah, Glück tief, sehr schön. Also, wir sprechen über die Contorines-Höhle unter anderem. Die liegt im Gardatal in Südtirol in den Dolomiten. Was die Contorines-Alpe definitiv ist, das haben Sie mit Ihren Bestimmungen machen können, belegen können, das ist, dass sie die älteste bekannte Höhle der Alpen ist, mindestens 6 Millionen Jahre alt. Wie bestimmt man das Alter einer Höhle?
Eine tatsächlich nicht triviale Angelegenheit, um das vorab zu sagen. Ja. Weil die meisten Höhlen, die man so begeht oder die man auch als Tourist besuchen kann, sind meistens leere Höhlen. Im Sinne von, man sieht Raum, man sieht Felsen, man sieht vielleicht Wasser. Aber man hat eigentlich wenig Möglichkeiten, eine Zeitlichkeit zu bestimmen. Also seit wann existiert die Höhle? Man kann natürlich Glück haben und wie in der Contorines-Höhle einen Knochen eines alten Tieres finden und den bestimmen. Das hat man auch gemacht. Und dann kommt man natürlich auf ein Minimalalter der Höhle. Die Höhle muss auf jeden Fall älter gewesen sein, bevor das Tier hier reinspaziert ist. Und was wir machen, ist, dass wir uns anschauen, ob es in diesen Höhlen auch mineralische Ablagerungen, sogenannte Sinter- und Tropfsteine gibt. Und mit diesen kann man dann viel weiter in die Vergangenheit schauen, weil die auch wesentlich resistenter sind. Ein Knochen zerfällt mal oder ein Blatt und so weiter. Aber wenn das ein mineralisches Produkt ist, ein massiver Tropfstein zum Beispiel, dann hat er die Chance, auch mal wirklich Millionen Jahre zu überdauern im besten Fall.
Okay. Die Bestimmung dieser Sinterablagerung, das sind so Kalkablagerungen, wenn ich es recht verstehe, die scheint auch recht kompliziert zu sein. Was macht das so anspruchsvoll?
Wie Sie zu Recht sagen, es ist im Wesentlichen sehr chemisch sehr einfach. Es ist Calciumcarbonat, also das, was man auch ungewollt in seinem Boiler, in seiner Teekanne mitunter bekommen kann, wenn man in der falschen oder richtigen geologischen Zone wohnt. Dieses Mineral sagt uns nicht, wie alt es ist. Mhm. Wenn es allerdings Einschlüsse hat, zum Beispiel von Blütenstaub aus der Vergangenheit, und auch nur bei geringen Konzentrationen kann das schon Indikationen geben, aha, das ist aus einer warmen, aus einer kalten Klimaperiode. Was wir machen, das ist, dass wir versuchen, über Spurenelemente, die in ganz, ganz geringen Konzentrationen in diesen Kalkkristallen eingelagert sind, eine Altersbestimmung zu machen, indem wir uns einem alten Prinzip praktisch bedienen, und das ist der radioaktive Zerfall. Das ist die beste Uhr, die die Natur uns bietet für verschiedene Fragestellungen, von dem Alter des Ötzis über die Pyramiden bis zum Turiner Grabtuch. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und hier haben wir ein System zur Verfügung, das über das Element Uran läuft. Das ist ein sehr spannendes Element, das viele Töchter hat und das zerfällt. Und ein anderes Element produziert, das heißt Thorium, mit TH geschrieben. Und das zerfällt dann wieder und am Ende der ganzen Kette entsteht dann das Element Blei. Und innerhalb dieser Zerfallskette, die schon Jahrzehnte bekannt ist und auch für viele andere geochronologische Fragen benutzt wird, können wir mit dem Uran-Thorium-System das Alter von solchen Kalkschichten datieren. Allerdings nicht x-beliebig in der Vergangenheit, sondern unter Anführungszeichen nur bis etwa 600.000, 700.000 Jahre in der Vergangenheit.
Mhm. Dazu haben Sie einen Bohrkern genommen, wenn ich das recht verstehe. Also Sie sind in einer Höhle neben diesem Bohrkern und der wird dann im Labor untersucht?
Genau, wir gehen möglichst wenig invasiv vor, denn Höhlen sind ja Unikate der Natur, also mit kleinen Bohrern, Durchmesser in dem Fall war allerdings gar nicht so klein, war 7 Zentimeter, sind wir dann bis 3,5 Meter in die Tiefe gegangen, weil diese Kalkschichten hier an der Basis, also am Höhlenboden angewachsen sind, was ziemlich speziell ist, und diese Mächtigkeit von über 3,5 Meter ist ziemlich speziell und selten. Da braucht man natürlich eine Möglichkeit, um dieses gesamte Buch sozusagen, die einzelnen Blätter dieses Buchs aufzuschlüsseln. Das geht nur über eine Bohrung, die man dann oben verschließt wieder.
Mhm. Vielleicht erst nochmal kurz zu der Art und Weise, wie diese Expedition abgelaufen ist. Warum sind Sie speziell auf die Contorines-Höhle gekommen? Was hat Sie an der speziell interessiert?
Diese Höhle ist aus zweierlei Hinsicht speziell. Sie ist sehr hoch gelegen, wie wir schon eingangs gesagt haben. Sie liegt also weit über der Waldgrenze in einem kahlen Gebirge. ist übrigens verschlossen, also man kann da nicht einfach nur hinspazieren und sich die anschauen. Aber mit dem Naturpark kann man hier eine Führung vereinbaren. Das ist also möglich, wer alpin ist und 3 Stunden gehen in Kauf nimmt, kann diese Höhle im Sommer besuchen. Was interessant ist, aus wissenschaftlicher Sicht, ist einmal die Tatsache, dass hier oben der Höhlenbär überwintert hat, vor vielen tausenden Jahren. Das ist die höchstgelegene Fundstelle dieses Bären in dem Raum eigentlich weltweit. Und zweitens, dass es in diesem Inneren der Höhle, die ist nicht sehr groß, die ist ungefähr 200 Meter lang nur, gibt es große, sehr alte Tropfsteine. Mhm. Alt deswegen, weil sie bereits zerbrochen sind, weil sie bereits korrodiert sind, also im Stadium des Zerfalls sind und die nicht mehr aktiv sind. Also hier tropft kein Wasser mehr. Und diese Tropfsteine haben wir uns angeschaut und haben über mehrere Expeditionen hier Proben genommen und uns mit dieser Höhle befasst.
Von diesen Bären oder von Tieren, die der Bär verspeist hat, kommen dann möglicherweise auch diese Knochenfunde, die es in der Höhle gibt?
Die Knochenfunde sind tatsächlich faktisch alles Höhlenbär. Ah. Es gibt noch einen Fund eines Höhlenlöwen, 2, 3 kleinere Reste. Und aus aktuellem Anlass kann ich noch berichten, das war gerade in den Medien auch, dass vor etwa einem knappen Monat ein sehr erfahrener Bergführer eine weitere Höhle in der Nähe gefunden hat, die noch mehr von diesen Knochen hat, die wurde jetzt vor kurzem versperrt. Das ist ganz top aktuell. Ich war noch nie dort, aber das ist ein heißes Eisen natürlich.
Knapp 2800 Meter hoch in den Bergen. Auf der anderen Seite geht es dann unter die Erde oder in eine Höhle hinein. Welche Herausforderungen bringt das für die Forschung mit sich?
Tatsächlich ist die Contorinus-Höhle einfach zu begehen im Vergleich zu anderen Höhlen. Sie braucht keine technischen Ausrüstungen. Man muss halt den Schlüssel haben für den Eingang und einen Führer haben. Dann kann man hier relativ einfach durchspazieren. Aber das trifft natürlich für viele Höhlen nicht zu. Zum Beispiel gibt es in der Nähe dort eine weitere Höhle, die ist vertikal, die ist auch sehr interessant, weil sie eiserfüllt ist. Und da kommt man also ohne technische Einrichtung, also mit Seil und so weiter, nicht hinein.
Okay, ich habe es so ein bisschen mit Platzangst zu tun. Das heißt, Contorinus-Höhle wäre für mich möglicherweise okay, aber diese andere Höhle, die Sie angesprochen haben, da wird es dann auch manchmal ein bisschen knifflig, wenn man mit enge Probleme hat?
Jein, würde ich sagen. Es geht mehr um die Vertikalität, okay. Dass man dann einfach unter seinen Füßen viel dunkle Fläche hat und dann auf einem 9mm Seil hängt und dem sein Leben anvertraut. Das ist halt der Trick des Kletterers auch und des Höhlenforschers in vertikalen Bereichen. Man technische Hilfsmittel braucht, die man einbaut und wieder ausbaut natürlich. Ja. Jeder hat seine persönliche Ausrüstung mit, hat einen Helm, hat genug Licht mit. Das ist sozusagen Standard mittlerweile. Aber natürlich, Platzangst ist nicht sehr hilfreich.
Kann es sein, dass jetzt vielleicht nicht in der Contorinus-Höhle, aber in anderen, dass man mal ausbalancieren muss zwischen den Forschungsinteressen, das, was einen als Wissenschaftler interessiert, auf der einen Seite und tatsächlich der eigenen Sicherheit, dass man sagt, ja, also hier gehe ich jetzt besser nicht weiter, auch wenn ich weiß, da unten wäre möglicherweise was Interessantes zu finden?
Sie haben recht, also Sicherheit geht vor. Wir gehen auch nie alleine in eine Höhle. Wir sind auch schon umgedreht. Wir planen gerade aktuell eine Höhlenbefahrung und die Wetterlage ist nicht optimal bezüglich Gewitter. Es ist da das Problem eher, dass man den Zugang zur Höhle unterschätzt. Auch die Contorinus-Höhle muss man ja mal erreichen erst. Und im Hochgebirge ist im Sommer halt Gewittergefahr und das ist nicht zu unterschätzen.
Schauen wir uns vielleicht noch kurz die Ergebnisse an, was Sie jetzt mit diesen Messungen, den Sinterablagerungen und der Altersbestimmung, was sich aus denen noch mitnehmen und lernen lässt. Sie machen das auch, um, wenn ich es recht verstehe, die Klimabedingungen zu Untersuchungen, die eben vor Urzeiten in diesen Regionen geherrscht haben.
In der Tat, das ist unsere Hauptmotivation. Wir möchten uns vor allem darüber informieren, was wir über die weiter zurückliegende Vergangenheit wissen. Allgemein bekannt ist ja, dass das Thermometer vor gewissermaßen vorgestern erfunden worden ist und wir also nicht jetzt aus dem 13. Jahrhundert oder aus dem 16. Jahrhundert belastbare meteorologische Daten haben, wie kalt, wie warm, wie feucht und so weiter und so fort es damals war. Das geht über indirekte Daten. Die Wissenschaft sagt hier Proxy-Daten. Ob das jetzt an einem See stammt, aus einem Seesediment, aus dem Ozean, aus einem Eiskern oder aus historischen Archiven, ist dann eigentlich Nebensache. Wir arbeiten mit Höhlensintern. Warum? Weil die eben in Höhlen geschützt sehr weit zurück erhalten bleiben. Wenn Sie sich vorstellen, die Landschaft, die ich lebe hier in Innsbruck, ich arbeite in der Gegend von Innsbruck, wir sind mitten in den Alpen, vor 20.000 Jahren wären 1.700 Meter Eis über mir gelegen. Und es ist auch kein Wunder, dass diese Eiszeiten und diese großen Klimaveränderungen vor und nach den Eiszeiten die Landschaft gründlich verändert haben. und ganz wenige Flecken gibt es nur, wo man wirklich weit zurück in die Vergangenheit schauen kann, weil dieses Archiv etwa eines Seesedimentes oder einer Gletscherablagerung einfach vergänglich ist. In den Höhlen sind sie in der Regel besser geschützt, diese Spuren, und das ist eine der Motivationen, hier hineinzuschauen. Und dieses Archiv wird auch weltweit benutzt.
Mhm. Sie haben vorher schon angesprochen, also in diesen Sinterablagerungen finden sich eben zum Beispiel auch Blüten- oder Pollenablagerungen. Was lässt sich da herauslesen über das damalige Klima, auch wie die Landschaft oder die Vegetation ausgesehen haben? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Wir sind natürlich jetzt weit in der Vergangenheit. Ich sollte noch einen Satz dazufügen.
Bitte?
Die Methode, die ich vorher erwähnt habe, mit einer Obergrenze von 6.000 bis 700.000 Jahren, haben wir verwendet in der Kontorinushöhle, haben dann gesehen, dass die obersten Schichten bereits älter sind als diese Grenze und mussten eine zweite Methode verwenden, die auch in diesem Zerfallsgesetz drinnen liegt, die heißt auf den Namen Uran-Blei-Methode. Mhm. Und mit der Methode können wir dann in die Millionen Jahre schauen. Okay. Geht nicht immer, ja. War ein labormäßiger Durchbruch, der erzielt worden ist bei Kollegen in China, mit denen wir eng zusammenarbeiten, war vor 8 Jahren nicht möglich. So, wir wissen also die Zeitlichkeit, wir sind also hier 3 bis 6 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Und jetzt schauen wir das Material hinein. Wie Sie richtig sagen, haben wir versucht, hier das Material auch aufzulösen in Säure, vorsichtig, und zu schauen, was ist denn drinnen, wenn wir den Kalk weglösen. Und tatsächlich haben wir dann mit Fachleuten nicht zusammengearbeitet, die sich mit Pollen auskennen, Pollen und Sporen, also den ganz mikroskopischen Dingen, die also für die Verbreitung der Pflanzen wichtig sind, und haben hier geringste Mengen an Pollen und Sporen gefunden, teilweise auch fragmentiert. Aber das sind halt Millionen Jahre alte Überreste von Pflanzen, die natürlich schon lange nicht mehr existieren. Und die zeigen uns, dass es entsprechend hier offenbar wärmer war, beziehungsweise, dass die Höhle tiefer lag als heute. Denn jetzt kommt der nächste Punkt dazu. Wenn wir über Millionen Jahre reden, sind auch die Berge nicht stabil, sind die Täler nicht stabil. Und alles hat sich verändert. Ja, also die Erdkruste hat sich verändert und letztendlich sind die Berge höher gewachsen, das ist auch nichts komplett Neues, und die Täler haben sich seitdem durch, vor allem durch die Eiszeiten, eingetieft. Und deswegen ist auch hier klar, dass wir auf 2800 Meter warme Vegetationsindikatoren finden. Es war damals nicht automatisch wärmer, es war ein bisschen wärmer, ja, aber es war vor allem deswegen wärmer, weil die Höhle vielleicht 1000 Meter oder vielleicht noch tiefer gelegen hat und sich seitdem mit dem Gebirge angehoben hat.
Ein interessanter Blick tief in die Vergangenheit hat der Geologe, der Höhlen- und Klimaforscher Professor Christoph Spötel von der Uni Innsbruck unternommen bei der Untersuchung der Kontorinushöhle im Gardatal in Südtirol. Durch die Bestimmung des Forschungsteams konnte sie identifiziert werden als die älteste bekannte Höhle der Alpen. Darüber haben wir gesprochen in unserer Impulsreihe Forschungsreise. Herr Spötel, wo geht es als nächstes hin?
Wir fahren ins Tote Gebirge. Nee, zuerst fahren wir in die Gegend von Hallstatt. Mit Schweizer Kollegen schauen uns Eis in Höhlen an. Die wollen also hier DNA-Proben aus altem Eis entnehmen. Und wenn das Wetter mitspielt, geht es dann weiter gleich ins Tote Gebirge, wo die größte eiserfüllte Halle der Alpen noch auf uns wartet, aber sie schmilzt bereits schnell. Deswegen müssen wir uns beeilen.
Wünsche ich gutes Gelingen, danke fürs Gespräch und Glück tief.
Sehr gerne, Glück tief.